Lernlust, der Podcast für alles rund ums Thema Corporate Learning.
Wir sind Susanne Dube
und Claudia Schütze
und wir sind Learning Consultants bei der TTS.
Schön, dass du heute dabei bist. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Kurzepisode in unserer Miniserie, in der wir uns mit dem ATCA-Modell und der S4HANA Communications Roadmap beschäftigen. Und ich habe wieder meine sehr geschätzte Kollegin Katharina Vögel-Duschek zu Gast. Katharina, schön, dass du da bist.
Hallo Claudia, schön wieder hier zu sein.
Ja, ich freue mich auch. Zwei Buchstaben haben wir schon besprochen, das A und das D aus dem ATCA-Modell. Wir haben überlegt, wie man eigentlich Awareness schaffen kann und wir haben geschaut, was es braucht, dass aus Awareness auch ein Wunsch, ein Desire entstehen kann, diese Veränderung wirklich mitzugehen. So, und wenn dieser Wunsch da ist, dann geht es jetzt irgendwann recht konkret weiter, nämlich in die sogenannte K wie Knowledge-Phase im ATCA-Modell. Und Katharina, wenn ich Knowledge höre, du weißt ja, mein Background ist vielleicht manchmal ein bisschen mehr mit dem Fokus auf dem Lernen und dem Lernangeboten, dann kann ich mit Knowledge im Kontext von Lernen auch was anfangen. Jetzt sind wir aber heute mit der Brille des Changes und der Change-Kommunikation unterwegs. Und Katharina, ich würde dich super gern bitten, das nochmal einzuordnen für unsere Hörerinnen, dieses Knowledge in der Change-Kommunikation.
Ja, das mache ich sehr gern, weil eben wir haben ja auch viel schon drüber diskutiert in verschiedenen Formaten. Mhm. Und in der Tat, wie du sagst, ist es oft gar nicht so einfach, diesen Switch dann hinzubekommen von der reinen Learning-Brille hin zum wirklich größer gedachten Change und auch größer gedachten ATCA-Modell, das ja eben Learning und Change verknüpft. Und deshalb ist es super an der Stelle, wenn wir da nochmal kurz drauf eingehen. Und deshalb habe ich auch mal einen Teil der Definition von ProSci heute mitgebracht, wie die das auch definieren, wie man das erlebt. Und dort wird gesagt, Knowledge ist sozusagen also Knowledge on how to change. Also quasi Wissen, Fähigkeiten über den Wandel. Nicht nur eben das Was, sondern vor allem der Fokus liegt auf dem Wie. Und damit auch übersetzt so ein bisschen ja, in unsere Wissenssprache, dass wir wirklich sagen, wir sprechen hier von handlungsrelevantem Wissen, das eben Menschen wirklich brauchen, um sich in dem neuen Kontext orientieren zu können. Und da ist Training, Learning natürlich ein großer Part, aber das Change ist quasi, kann man sich nochmal so ein bisschen wie so eine Zwiebelschale vielleicht vorstellen, wie so eine Hülle, die nochmal außen rum verläuft und oben drüber liegt und eben das Ganze nochmal größer einbettet.
Finde ich ein super schönes Bild. Danke, dass du uns die Zwiebelschale mitgegeben hast. Also vielleicht ist das was, was euch nach dem Hören der Episode in Erinnerung bleibt, um nochmal die Illustration des Wies, also dieses Wie muss ich künftig anders arbeiten, damit in Erinnerung und hoffentlich in den Praxistransfer zu bekommen. Katharina, dieses Wissen um das Wie, wann wird das im Projekt denn eigentlich relevant? Also wir haben jetzt gesagt, was es ist und warum wird das da brauchen und eine Definition. Aber wann wird es denn jetzt wirklich konkret? Wann wird es relevant? Wann müssen die Mitarbeiter es verstehen?
Ja, super Frage. Danke, Claudia, weil genau das hilft natürlich total für die Einordnung und ist ganz wichtig, sich das immer im Kontext auch von SAP Activate anzuschauen. So zur groben Einordnung kann man sagen, dass die Explore-Phase eben sowieso lange hinter uns liegt und dass wir uns sehr stark am Ende der Realize-Phase, Anfang der Deploy-Phase befinden. Also sprich zu dem Zeitpunkt, wo wir super konkret schon im System sind, quasi im Unterschied jetzt zu den anderen zwei Phasen, die wir hatten, Awareness und Desire, wo man oft am Ringen ist, was gebe ich denn den Leuten überhaupt schon an konkreten Dingen mit? Dieses Thema fällt hier deutlich weg, weil wir hier halt tatsächlich jetzt schon rund um den Go-Live sind und mitten in den Trainings.
Absolut. Und wenn man sich, ich versuche jetzt auch mal ein Bild zu malen, weil ich deins eben so mochte, es ist ein bisschen wie so eine Welle jetzt, ne? Also es ist so, nichts wird überspült, das ist nicht die Botschaft dahinter, sondern nachdem erstmal systemseitig relativ lange ja noch gar nicht für die Endanwendenden etwas zu merken war von den konkreten Dingen, die da stattfinden und die auch das Ergebnis dieser langen Arbeitsphasen sind, kommt jetzt ganz viel, weil jetzt ist Lernen dran, jetzt sind Trainings da, es gibt Lernangebote, jetzt stürzt da ganz viel auf die Menschen ein und jetzt, glaube ich, muss Change aufpassen, dass ihr mit der Geschwindigkeit, ihr sage ich jetzt vielleicht als dich, als denn die Expertin für das Thema, dass ihr damit Schritt haltet, korrekt?
Ja, so ist es. Genau, das ist auch ein gutes Bild. Ja, das genau diesen Punkt eigentlich, den man da wirklich festhalten kann, also dass die Kommunikation mit der Qualifizierung Schritt halten muss an der Stelle, weil sonst eben auch das altbekannte Wissensvakuum entsteht. Ja, somit finde ich ein super passendes Bild ist auf jeden Fall. Und das ist auch, glaube ich, so die Quintessenz, die wir hier an der Stelle mitgeben wollen, zu Beginn, bevor wir in die Formate springen, dass man halt echt sagt, so die super positive Seite an dieser Projektphase ist, wir sind in den Trainings. Die laufen, da tut sich was, es ist eben konkret, es pulsiert quasi im Projekt im wahrsten Sinne. Aber was wir auf der anderen Seite natürlich trotzdem haben, sind wie immer die Parallelbewegungen, wo wir sehen, unterschiedliche Rollen haben unterschiedliche Fragestellungen. Ja. Natürlich neben den Trainings, die wir eben an der Stelle auch adressieren wollen. Also
was sind denn so typische Probleme, Katharina? Wenn du jetzt mir schon den roten Teppich ausgerollt hast, zu sagen, da gibt es etwas, was ihr adressieren wollt und müsst. Was sind denn typische Fragestellungen?
Ja, also ganz typische Fragestellungen, wenn wir jetzt wieder in unseren Rollenbildern bleiben und die End-User zum Beispiel betrachten, wäre das für die natürlich die Frage, die wir eh immer lesen, was bedeutet das konkret für meinen Arbeitsalltag jetzt wirklich? Mhm. Also ich gehe aus den Trainings raus und ich frage mich das natürlich in gewisser Weise und ich möchte da auch jetzt nicht nur vom Trainer, vom Key-User abgeholt werden, sondern vor allem ja auch von meiner Führungskraft. Mhm. Und die Führungskräfte wiederum müssen eben genau diese Themen einordnen können. Die müssen verstehen können, was davon ist jetzt wirklich auch relevant für mein Team. Mhm. Wo legen wir den Fokus erstmal drauf? Was ist vielleicht Wissen, das wir zwar jetzt aus den Trainings auch generiert haben, aber das einfach ein bisschen geparkt werden kann, weil wir das nicht unmittelbar brauchen. Also ich habe immer so diese Einordnungskomponente dabei. Mhm. Und als Key-User, der trainiert, vielleicht auch nicht trainiert, aber oftmals ja doch dann, der fragt sich vielleicht wirklich nochmal eindringlicher, wie erkläre ich das jetzt nochmal verständlicher, weil ich bin im Training, ich merke aber, das sind natürlich noch viele Fragezeichen. Also sprich, das ist so eine Frage, die Key-User in der Phase typischerweise umtreibt und natürlich auch sowas wie gehe ich eben ganz banal mit kritischen Rückmeldungen um.
Ja, absolut, absolut. Guter Punkt, finde ich, Katharina, und danke, dass du das nochmal jetzt so ganz konkret angesprochen hast und du hast auch schon diese drei Zielgruppen jetzt nochmal aufgemacht, also einfach so ganz mit kurzen Gedanken. Und da würde ich gerne ein bisschen tiefer mit dir reingehen, weil die Fragestellung oder Problemstellung haben wir genannt. Jetzt soll es darum gehen, mit welchen Formaten kann man denn da jetzt arbeiten im Projekt, um hier eben wirklich keine, wie haben wir es so schön genannt, ein Wissensvakuum entstehen zu lassen. Mhm. Sollen wir mal jetzt in die Zielgruppen gucken und wollen wir diesmal mit den Key-Usern anfangen. Das war dir, glaube ich, an der Stelle tatsächlich jetzt die wichtigste Zielgruppe, richtig?
Ja, können wir gerne machen, genau, weil zu der gibt es, glaube ich, definitiv an der Stelle so viel zu sagen und wir versuchen es kurz zu halten.
Ja, bitte.
Aber wir haben doch so ein paar zentrale Aspekte eben mitgebracht. Also wenn man sich eben diese Kernrolle der Key-User anschaut, merken wir auch, wie sie sich halt entscheidend jetzt in der Phase verändert. Mhm. Sie ist auf einmal nicht mehr nur Teil der Konzeption, sondern sie ist auch an der Stelle, wo sie eben das Zielbild erklären muss. Also sie ist quasi im Alltag sozusagen wirklich eine Sammelstelle auch für Feedback, für alles Mögliche. Also Key-User werden konfrontiert mit tatsächlich echtem Systemfeedback, wie das Feld fehlt. Da muss noch mal ran. Oder Prozesskritik, das passt nicht zu uns, wer hat das so entschieden? All diese Themen. Oder auch emotionale Reaktionen, die natürlich mit der Prozesskritik dann klassischerweise auch einhergehen. Früher war das alles einfacher oder früher war es halt so, wieso haben wir das genau besser, einfacher? Genau. So, und das sind halt viele, viele Dinge, die einfach ungefiltert auf unsere Key-User auch zukommen in dieser Phase. Und da merkt man schon, man muss eben diese Dinge dann auch in der Praxis ganz oft moderieren. Man muss sie weiter erklären. Und was man da eben braucht und an vielen Projekten dann wirklich so ein bisschen ein blinder Fleck ist, ist dieses Thema, man braucht einen schnellen Austausch. Man braucht eine kollektive Problemlösung. Mhm. Und auch so banal das ist, auch diese Klarheit zum Beispiel zu differenzieren, ist das jetzt ein echtes Problem, was da angesprochen wird, oder ist das auch Teil der normalen Lernkurve, was vielleicht in anderen Trainings aus anderen Zielgruppen auch hörbar ist.
Spannend, finde ich sehr interessant. Okay, und da braucht es jemand, der das bewerten kann, korrekt?
Richtig, oder? Genau, jemand, der es vielleicht bewerten oder auch mit dem ich das auch nur zusammen sammeln kann quasi. Mhm. Genau, und deshalb, wenn man auf das Format schaut, wir haben das jetzt einfach Peer-Sparing-Sessions genannt, in der Hoffnung, dass sozusagen das im Namen umfasst, was es heißen soll. Man kann das natürlich nennen, wie es passt. Aber vom Gedanken sind das eben ganz konkrete Dialogformate, in denen eben diese Erfahrungen geteilt werden und gemeinsam auch an Lösungen getüftelt wird. Aber sie haben eben wirklich dedizierte Zwecke oder Ziele. Und da haben wir eben einige davon mitgebracht, wie zum Beispiel, dass man sagt, wir wollen eben unser Feedback kalibrieren. Wie ich schon vorher kurz gesagt habe, so habt ihr das auch gehört, kommt das bei euch auch vor? Eben ist es Teil der Lernkurve oder wirklich ja ein Fall, den wir irgendwie anders näher behandeln müssen? Oder eben dieser Umgang mit Widerständen. Wie reagiert ihr, wenn jemand sagt, früher war das einfacher? Und da kann das natürlich auch sein, dass wir parallel im Train-the-Trainer-Format oder in Change Agents auch gerade diese Widerstandsthemen haben. Aber wenn das nicht der Fall ist, kann man das hier halt wunderbar integrieren und sollte man unbedingt integrieren. Dann haben wir Punkte wie diese Entlastung per se schon durch diesen Vergleich, den ich ja habe mit den anderen, dass ich sage, meine Handlungssicherheit steigt einfach schon, weil ich irgendwie mit wem das Ganze teilen kann.
Absolut. Und manchmal ist das, glaube ich, auch einfach eine große Entlastung, Katharina, wenn man sprechen kann, wenn man aussprechen kann und einfach mal sieht, wie die anderen reagieren. Also tatsächlich schon, es beginnt mit dem Sehen. Gibt es Nicken? Gibt es eine Ablehnung für das, was ich da vortrage? Und dann zu gucken, was können Wege sein, wie wir damit umgehen? Also finde ich tatsächlich ein wichtiges Format, um Sicherheit zu vermitteln. Das gibt sich jeder selbst dieses Gefühl, aber um das zu ermöglichen, dass man dieses Gefühl sich geben kann tatsächlich.
Ja, genau. Und nicht zuletzt, das ist auch, finde ich, fast einer der wichtigsten Punkte, nämlich dieses Thema, das Ganze ist auch ein Rückkanal ins Projekt und muss unbedingt ein Rückkanal sein, weil alles, was dort passiert, wir wissen das selber, Key-User bekommen so viel Feedback-Punkte und das Ganze wird oft wenig strukturiert, gebündelt, nicht priorisiert, nicht wirklich zurück ins Projekt gebracht und dafür, das ist wirklich ein Kernzweck dieses Formats, soll das eben auch da sein, um da wirklich sehr knackig und effizient diese wichtigen Themen wirklich zu sammeln.
Absolut. Ja, finde ich absolut wichtig. Katharina, ich würde vielleicht noch eine ganz kleine Ergänzung machen, weil die aus unserem Vorgespräch entstanden ist, wo es ein bisschen so ein Gedanke, der von mir kam. Du sagtest eben, wie man auch umgeht mit diesen Einwänden, ne? Oder es sind ja nicht nur Einwände, es ist ja Kritik, die kommt. Und dass ich glaube, dass das ein guter Zeitpunkt ist, spätestens jetzt nochmal auf die Change Story zu gucken. Gut, besser wäre es, es ist ein kontinuierlicher Prozess, immer nochmal an den Phasen im Projekt zu gucken. Was haben wir denn vor anderthalb, vor einem, vor einem halben Jahr kommuniziert, als die Change Story live gegangen ist? Und wie ist es jetzt über die Laufzeit? Wie haben sich bestimmte Dinge anders geschärft oder überhaupt geschärft, anders ausgeprägt? Und was braucht es jetzt an Kommunikation? Weil da gucken wir ja jetzt drauf, um dem jetzt Rechnung zu tragen, oder es einfach auch nur nochmal zu verstärken. Aber auf jeden Fall so ein kleiner Achtungspunkt, vergesst nicht zu prüfen, wie adäquat ist die Change Story jetzt noch für die Zielgruppe und gerade eben auch dann, wenn Bedenken geäußert werden tatsächlich, um da vielleicht noch ein bisschen zu fein zu adjustieren, nicht mehr was Neues zu erfinden, aber fein zu adjustieren.
Ja, super, super Ergänzung. Und genau das, finde ich, greift ja auch sehr, sehr gut den Gedanken auf, den wir hoffentlich ja auch seit Folge 1 so ein bisschen mitgegeben haben. Das Thema, dass die Change Story ja eben am Anfang einmal erstellt wird und dann aber rollenspezifisch runtergebrochen wird, im Projekt immer wieder Aufschlagpunkte gibt, wo sie wieder zum Leben erweckt wird sozusagen oder hoffentlich weiterlebt. Und das wäre dann genau so eine Variante, wie sie in der Knowledge-Phase eben gut genutzt werden kann.
Absolut. Super. Katharina, jetzt haben wir diese Peer-Sparing-Sessions, glaube ich, relativ intensiv angerissen. Da war jetzt der Fokus natürlich eine besondere Zielgruppe. Wir sind gestartet mit den Key-Usern. Katharina, was ist für die Gruppe der End-User jetzt aus Sicht der Change-Kommunikation besonders wichtig?
Ja, also für die End-User ist ganz konkret hier die Frage wieder im Fokus, was bedeutet das eben für meinen Arbeitsalltag? Also das ist die Frage, die sie umtreibt in Trainings, das ist die Frage, die sie umtreibt natürlich, wenn sie im Teamgefüge sind. Und weil wir ja auch gesagt haben, diese Change-Kommunikationsformate rahmen parallel zum Training, diesen ganzen Change, ist für uns eben ganz wichtig, hier ein Format zu schaffen, wenn man das nicht ohnehin schon hat, dass sich ähnlich wie Team-Updates einfach gestaltet. Also wir nennen das Team-Updates mit den Führungskräften. Und die Rolle der Führungskräfte in der Phase ist ja ganz, ganz stark, ein Stabilisator zu sein und eben mir zu helfen, die Dinge, die ich im Training gehört, gelernt habe, in meinen konkreten Arbeitsalltag eben zu übersetzen und wirklich da nochmal teamspezifisch auch auf die Themen zu schauen, die uns wirklich umtreiben.
Mhm.
Und deshalb ist das hier auch mit dem Hintergedanken wieder, wir wollen ja, dass unsere Mitarbeiter möglichst schnell mündige Anwender werden.
Ja.
Und wollen sie da möglichst auf allen Ebenen
werden.
Genau, arbeitsfähig werden. Und wollen sie da deshalb auch durch dieses Format sehr aktiv einladen, eben diese Fragen zu stellen, die Unsicherheiten nochmal zu adressieren. Weil wir wissen alle, wenn man das nur im Training macht, ist das auch wieder ein Silo, vieles verpufft da. Ich habe das nicht gebündelt auf Teamebene. Ich komme ja mit meinem Team auch nochmal auf ganz, ganz andere Themen als die, die ich im Training ansprechen würde. Und deshalb ist das einfach ein ganz gutes Format, das zu adressieren.
Absolut. Also ja, stimme ich dir absolut zu und danke, dass du es so explizit jetzt nochmal beschrieben hast. Und jetzt haben wir ja quasi indirekt schon über die Führungskräfte gesprochen, weil die hatten ja eben eine Aktie an diesen Team-Updates. Trotzdem sollen sie auch nochmal eine explizite Erwähnung bei der zielgruppenspezifischen Change-Kommunikation bekommen. Katharina, was wäre wichtig?
Ja, genau, weil da mündet so ein bisschen das erste Format auch rein, weil was wir hier haben, sind Q&A-Guides, haben wir das Ganze genannt. Und von der Idee her sind es einfach kompakte One-Pager mit eben diesen typischen Teamfragen, die sich so sammeln über die Teams hinweg. Und die Idee ist da eben auch, dass man übergeordnet es schafft und das sozusagen Hand in Hand geht und sich immer die Waage hält. Die Punkte, die ich dann aus den Team-Updates nehme, kommen auf meinen One-Pager und werden dann auch für andere Teams zur Verfügung gestellt oder auch fließen so auch wieder ins Projekt zurück. Also eigentlich ein sehr einfaches, sehr effizientes Mittel, um strukturiert Inhalte und Feedbacks nochmal zu sammeln, während der Knowledge-Phase bereits.
Absolut. Und ich denke auch immer, aktuell antworten zu können. Das ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig. Ja. Und wenn man merkt, bestimmte Dinge wiederholen sich sehr oft und werden sehr oft thematisiert, dass das vielleicht auch nochmal ein Indiz gibt, dann muss man vielleicht auch nochmal an der einen oder anderen Stelle nachschärfen. Das kann ja auch zum Beispiel aus so einer Häufung entstehen. Und wenn man das dann eben wieder an die Führungskräfte gibt, gibt es hier eben, denke ich, eine sehr lebendige Rückkopplung von dem, was an Kommunikation im Projekt stattfindet. Gut, Katharina, dann haben wir jetzt ein bisschen vermischt, aber wir haben über alle drei Zielgruppen gesprochen. Wir haben über die Key-User gesprochen, wir haben über die End-User und natürlich über die Führungskräfte gesprochen. Ja, wir haben euch ein paar Formate vorgestellt, ein paar wohlgemerkt, wenige ausgesuchte Formate, von denen wir glauben, dass sie Wirkung haben, dass sie unterstützen, den Erfolg des Projektes unterstützen. Und dann würde ich sagen, gibt's aber vielleicht nochmal einen ganz kurzen Überflug über das, was alle Zielgruppen ganz gut gebrauchen könnten und können in dieser Phase des ADKAR-Modells.
Ja, und wenn wir da drauf schauen, würde ich über einige Formate wirklich nur kurz drüber gehen,
sehr gerne.
Weil wir die eigentlich schon oft auch erwähnt haben, auch jetzt vor allem Awareness und Desire ja schon eine große Rolle gespielt haben.
Ja.
Aber es sind so die altbekannten, also Projektupdates haben wir da auf der Liste, News und Reminder, aber auch Audioformate. Wie Podcasts und in all diesen Formaten kann man eigentlich wirklich nur sagen, die laufen natürlich weiter, die werden gefüttert mit aktuellen Infos, die sich eben dann in dieser entsprechenden Projektphase ergeben, die wir aus Realize eben zusammensammeln, die man in Richtung Go Live oder schon vorab eben ankündigen will, die man nach dem Go Live ankündigen will, also dafür kann man die super gut nutzen. Und was aber jetzt noch speziell in der Phase dazukommt, sind eigentlich zwei Formate, die wir extra auch hervorgehoben haben in der Roadmap. Und zwar sind das einmal sogenannte Go-Live-Preparation-Sessions, sind eigentlich vom Gedanken her so, wie häufig Welcome-Sessions eigentlich gelebt werden. Mhm. Also sprich wie so eine Art Verdichtungsformate, die ganz kurz vor Go-Live nochmal an alle Mitarbeiter ausgespielt werden, die Frage beantworten, was ist jetzt eigentlich wirklich entscheidend für den Start, also sowohl fachlich, prozessual, organisatorisch. Und die sozusagen wie so kleine Aufwärmtermine sind für die Trainings. Und warum heißen die jetzt hier nicht direkt Welcome Sessions? Weil in SAP-Projekten ja oft das Thema ist, dass sie so wirklich die Zeit quasi zwischen der klassischen Welcome Session und dem Go Live so weit auseinander liegen, dass wir deshalb ja in der Awareness-Phase diese Welcome Sessions empfehlen, hier dann nochmal extra knackige Go Live Sessions wirklich zu machen.
Genau.
Ja.
Ja, und das ist, glaube ich, wichtig. Und wie man die nachher ausgestaltet und ob eben das Medium eins der viel genannten schon ist, die wir in allen Episoden schon erwähnt und besprochen haben, wofür man sich entscheidet, das ist sicher abhängig von der konkreten Projektsituation und von den Bedürfnissen der Zielgruppe. Man kann sich alle dafür vorstellen. Wichtig ist, dass es passiert, also dass da wirklich nochmal mit der Nase drauf gestoßen wird, jetzt beginnt nochmal ein ganz besonderes Highlight, nämlich jetzt sind wir ganz kurz vorm Go-Live und was braucht's jetzt auch von uns und von euch, damit das eine erfolgreiche Phase wird.
Ja, ein zweites haben wir noch, ist aber ganz kurz gesagt eigentlich, ich sage es nur der Vollständigkeit halber dazu, deshalb ich glaube, das ist auch was, was wir ja aus Learning Streams oft kennen, also hier ist es halt jetzt im Change in der Communication verortet, kann natürlich aber auch sehr übergreifend sein, meint einfach nur dran denken, natürlich hier begleitende rechtzeitige Trainingskommunikation aufzusetzen.
Absolut. Ja, nichts ist so schlimm wie die Einladung im Kalender, die keine Erklärung bekommen hat vorab. Also insofern, um es einfach so jetzt mit so einem Mini-Beispiel zu sagen, das ist, die Idee ist sicher größer, aber nur um es so mit so einer praktischen Idee zu untermalen. Gut, Katharina, das heißt, wir haben über zielgruppenspezifische Kommunikation und passende Formate gesprochen und wir haben aber auch nochmal auf das geschaut, was schon so die ganze Zeit mitfließt in dieser übergreifenden, zielgruppenübergreifenden Kommunikation, über zwei Dinge, die jetzt vielleicht nochmal einen besonderen Fokus bekommen haben in dieser Knowledge-Phase. Und damit würde ich sagen, haben wir die bestimmt nicht erschöpfend, aber wir haben sie durchgesprochen. Ja. Und jetzt wäre meine Frage nochmal an dich. Wir wünschen uns ja, dass die Projekte erfolgreich sind. Was machen denn diese erfolgreichen Projekte anders als andere?
Ja, genau, gute Frage. Ich würde einfach sagen, also um das zusammenzufassen und wirklich nochmal vielleicht den Kern der Knowledge-Phase rauszustellen, wie wir ihn hier jetzt meinen oder was wir mitgeben wollen, ist, dass man wirklich sagt, Knowledge entsteht eben nicht nur durchs Training. Das ist oft ja dieser Irrglaube, dass man sagt, ach, die Trainings laufen eh und alles andere fügt sich. Das ist eben in der Realität leider gar nicht so. Und deshalb eben kommt es auf dieses Zusammenspiel an aus Kommunikation, aus Einordnung, aus Austausch. Daher eben auch diese vielfältigen Überlegungen hinter den Mini-Formaten, die wir da so sehen.
Gut.
Ja, und das wäre eigentlich so meine Botschaft. Zum einen, das eben wirklich als übergreifendes Thema zu sehen und zum anderen wirklich zu schauen, dass ich jedes Format, was ich durchführe, dass ich hier immer diese Rückkoppelung zum Projekt letztendlich habe und das sicherstelle, sei es, dass es einen Schriftführer gibt, sei es, dass ein Change Manager das moderiert, wie auch immer, aber dass ich wirklich sicherstelle, diese Formate finden, diese Rückkopplung zum Projekt ganz selbstverständlich. Einfach, ja.
Absolut. Und trotzdem vielleicht auch von mir nochmal eine kleine Ergänzung. Wahrscheinlich ist es die Phase, in der alles, was mit Lernen zu tun hat und mit der Change-Kommunikation am engsten ineinander greift und am engsten miteinander an dem Wie arbeitet. Wie genau ändert sich mein Tun in der Zukunft? So, dann würde ich sagen, herzlichen Dank für heute. Herzlichen Dank an dich, Katharina. Danke, dass du da warst und uns diese Knowledge-Phase des ATCAM-Modells mit vielen kleinen Illustrationen näher gebracht hast. Und euch da draußen danke fürs Zuhören. Und dann seid gespannt auf den nächsten Buchstaben, nämlich auf ein weiteres A für Ability im ATCAM-Modell, Phase Nummer 4 von 5. Und darum wird es beim nächsten Mal gehen. Also, danke, dass ihr dabei wart. Macht's gut. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Danke, Katharina. Ach, übrigens, habt ihr uns eigentlich schon abonniert? Das geht überall da, wo ihr eure Podcasts am liebsten hört. Wir, die Hosts des Podcasts Susanne und Claudia, wir sind natürlich auf LinkedIn, auf Twitter oder auch auf Mastodon erreichbar. Und wenn ihr lieber mit unserem Podcast selber interagiert, das geht auf Mastodon direkt. Und natürlich könnt ihr uns euer Feedback, eure Anregungen, euer Lob und eure Verbesserungsvorschläge auch direkt auf Podigy schreiben. Also, wir hören uns in der nächsten Lernlust.